Es ist Freitag, der 5. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Melling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Melling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Die NATO feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Gestern gab es in Brüssel einen Geburtstagskuchen, aber sie stammt aus einer Zeit, die wenig mit der von uns zu tun hat. Ist sie noch das geeignete Instrument, um in Europa für Frieden zu sorgen?
Ich glaube, das ist total einfach. Wir haben kein anderes. Und jetzt kann man viel rumkritteln an der NATO. Das würde ich auch tun oder kann ich auch tun. Aber wir sehen ja, dass auch alternative Konzeptionen, die es ja gegeben hat, es hat ja nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes quasi drei Sicherheitsorganisationen mindestens für Europa gegeben, jetzt nur regional, nämlich die NATO, die Europäische Union und die OSZE. Die OSZE ist quasi tot. Die Europäische Union hat sich zumindest im militärischen Bereich nicht durchsetzen können, weil eben die NATO als Angebot, wie soll man sagen, als Angebot plus immer da gewesen ist, ne? Und damit die NATO auch innerhalb der europäischen Verträge der Garant auf der militärischen Seite zumindest für militärische Sicherheit ist. Und deswegen können wir jetzt lange diskutieren nach dem Motto, man kann sich, wenn man jetzt sozusagen, wenn man nicht in der Zeit wäre, in der wir wären, ne, mit einem Krieg zwei Flugstunden entfernt von Berlin, dann könnte man sicherlich nochmal, dann würden auch die Akademiker jetzt sozusagen ans weiße Brett gehen und große Zeichnungen machen, institutionalistische Theorien rausholen, bla bla bla. Nee, jetzt gerade würde ich nicht den Stöpsel rausziehen wollen.
Aber es gibt ja einen zentralen Unterschied zur Zeit des Kalten Krieges. Da war immer klar, wenn es in Europa zu einem Konflikt zwischen den großen Blöcken kommt, betrifft es jeden. Jeden auf dem Kontinent. Heute fragt man sich, warum sollen denn die Portugiesen zum Beispiel eine Atombombe auf Lissabon dafür riskieren, dass sie die Russen daran hindern, ihr altes Sowjetreich wieder aufzubauen? Das ist doch ganz weit weg aus deren Perspektive.
Ja, das stimmt. Aber die Portugiesen waren ja auch damals schon mit dabei, ne? Also nicht am Anfang, glaube ich, sondern erst später. Es gab ja so eine Welle von Aufnahmen, wo Staaten aufgenommen worden sind, die, wie soll man sagen, eine schwierige Vergangenheit mit militärischen Diktatoren gehabt haben. Auch das zeigt die Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit der NATO. Ne? Ich glaube, man darf es einfach nicht als Stuhlkreis oder Elternabend in der Kita verstehen. Aber zu Ihrer Frage zurück. Die NATO hat sich ja auch insofern gewandelt, als dass sie gesagt hat, naja, diese Form des mir fällt eine Bombe auf den Kopf ist eine der Möglichkeiten, wie man bedroht werden kann. Und gerade der Portugal-Vergleich, den finde ich gut, weil den mache ich zurzeit auch immer. Weil es so schön geografisch ist, ne? Und man gleichzeitig sagen kann, naja, erstens, die Angriffe im Cyberraum brauchen keine Geografie. Und zweitens, wenn ich destabilisieren will, dann suche ich nach dem wundesten Punkt einer Allianz. Und möglicherweise ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, ein Wunderpunkt in der Allianz, dass eben diese lange Linie, diese große Geografie und die Frage, was geht's mich an, eben tatsächlich eine Möglichkeit ist, die politische Solidarität innerhalb der NATO zu untergraben. Und das ist das Wichtigste, ne? Ohne die politische Solidarität funktioniert die militärische Handlungsfähigkeit nicht. Also das Zusammenspiel aller Militärapparate, die da im Grunde drin sind. Das Dilemma ist aber, glaube ich, nicht wirklich neu. Das hat man immer gehabt. Portugal hat man, glaube ich, als weniger wichtig erachtet als Deutschland. Ne? Deutschland war von Anfang an ein schwieriger Kandidat innerhalb der NATO. Oder immer mal wieder, so muss man sagen, immer mal wieder ein schwieriger Kandidat innerhalb der NATO. Sind die Deutschen noch mit dabei oder sind sie nicht mit dabei? Aber in der Tat ist die sozusagen das wesentliche Ziel Russlands, und das war auch schon in Zeiten des Kalten Krieges so, ist die sozusagen die Unverbrüchlichkeit der Solidarität und die Tatsache, dass das NATO-Gebiet ein Gebiet mit gleicher Sicherheit ist. Und das ist total wichtig, denn das hat man natürlich gerade durch die Geografie zwischen USA auf der einen Seite des Atlantik und Europa auf der anderen Seite des Atlantik immer wieder versucht aufzusplitten, indem Russland oder die Sowjetunion Angebote gemacht hat und gesagt hat, liebe Amerikaner, ihr braucht euch doch um Europa gar nicht kümmern. Euch geschieht doch nichts, wenn wir Europa möglicherweise mal besuchen oder so.
Es war ja auch immer so, dass der Konflikt, der eigentlich in Europa stattfand, der zentrale Konflikt zwischen den Supermächten war. Dahin haben sie geschaut. Der amerikanische Präsident hat nach Europa gesehen. Der wollte wissen, was in Berlin los ist und was am Eisernen Vorhang los ist. Das ist heute nicht mehr so. Und ist das vielleicht eine Gefahr für die Allianz, dass einfach die Aufmerksamkeit der Amerikaner sich mittlerweile eher in den pazifischen Raum richtet und ihre Bemühungen und ihr Engagement in Europa damit in Frage stehen, ganz unabhängig davon, wer amerikanischer Präsident ist?
Ja, klar ist das eine Gefahr, und es ist ein wichtiger Fingerzeig, dass wenn man mit den Amerikanern weiterhin zusammenarbeiten will, dass man dafür aktive und attraktive Angebote machen muss. Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Also das ist diese Komfortzone, die die Amerikaner geschaffen haben, weil es für sie auch hilfreich zum Teil gewesen ist, Europa sicherzustellen, die schwindet. Das ist aber auch kein Geheimnis. Das ist halt quasi seit Ende des Kalten Krieges so, dass man sehen kann, dass die langfristigen Tendenzen in den politischen, auch gesellschaftlichen Entwicklungen zwischen Amerika und USA auch weiter auseinandergehen. Das ist kein Bruch, sondern ganz langsam. Was auch immer so ein Problem ist, wenn Sachen so langsam passieren. Ne? Aber nein, das ist im Grunde genommen ein wesentlicher Punkt, dass man gucken muss, wie hält man die Amerikaner interessiert. Was ich allerdings auch verstehe, und ich hoffe, dass sich das, egal welcher Präsident sozusagen nächstes Jahr am Ruder ist, so beibehält, ist, dass man aus einer US-amerikanischen Sicht kein Interesse daran haben kann, ein instabiles Europa zu haben, das unter stärkerem Einfluss Chinas oder Russlands ist, als man das quasi selber hat. Ne? Und die Europäer, in der Darstellung, die ich jetzt genutzt habe, ist Europa ein Spielfeld. Und letztendlich haben die Europäer es selber in der Hand, aus Europa entweder ein Spielfeld werden zu lassen oder aber es in einen Spieler zu verwandeln, was in der Tat viel, viel schwieriger ist, als wenn man ein Weltreich oder einen Staat hat und diese 32 Staaten oder 31 Staaten in Europa, nee, 30 Staaten sind es in der NATO in Europa, unter einen Hut zu kriegen, ist total schwierig. Aber auch da, das ist jetzt die Aufgabe. Ne? Das können wir uns alles wegdividieren, aber das muss geleistet werden.
Wenn die sagen, die Europäer müssten den Amerikanern attraktive Angebote machen, ist das im ersten Schritt unfassbar teuer, weil das bedeutet natürlich, dass sie ihren Verteidigungshaushalt deutlich hochfahren. Und im zweiten Schritt unterstellt es ja oder funktioniert es nur, wenn auf der anderen Seite ein rationaler Partner ist, wenn der sich auch wirklich dann so verhält, wie man es erwarten würde. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Amerikaner in diesem Bündnis Führung ausüben können, für Demokratie einstehen, auch für Rationalität und für einen halbwegs vernünftigen Kurs?
Also vielleicht muss man den Begriff der Rationalität dann erstmal nochmal ein bisschen qualifizieren, weil das Problem haben wir ja mit unserer eigenen Regierung auch. Also Zustimmungswerte Olaf Scholz total im Keller. Das liegt ja nicht daran, dass er irrational ist. Und ich glaube, was der Begriff der Rationalität, der in diesem Kontext ja immer wieder vorkommt, sagt, ist, dass jemand berechenbar ist, dass er sich an sozusagen seine bestimmten Routinen und seine Weltsicht hält und sich nicht schlagartig ändert. Das ist eine Rationalität, dass ich im Grunde genommen Verlässlichkeit habe. Das muss nicht eine quasi objektive Rationalität sein. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und unter den Gesichtspunkten wackle ich so ein bisschen, was Trump angeht. Also, weil es total schwer ist zu sagen, an welchen Punkten, ich versuche es mal so rum zu sagen, an welchen Punkten wird eine mögliche zweite Regierung Trump viel radikaler werden als eine erste und wo ist sie eigentlich total kontinuierlich? Also ist die Außenpolitik das wesentliche Spielfeld Donald Trumps oder ist es eigentlich eher die Innen- und die Wirtschaftspolitik, was es dann schon schwer genug hat, weil Wirtschaftspolitik automatisch dann internationale Politik ist. Ich habe eher die Tendenz zu denken, dass auch wenn sie amerikanischer Präsident sind, es bleibt dabei, und das gilt auch für Putin, ohne die beiden gleichsetzen zu wollen, dass sie ohne einen Apparat um sich drumherum Dinge nicht machen können. Und wenn der Apparat sagt, das ist die größte Scheiße, was du dir gerade ausgedacht hast, das wird nicht fliegen, oder aber wir schießen uns ins eigene Knie, kann ich mir vorstellen, dass man diesem Präsidenten ein zweites Mal, denn das ist ja auch in der letzten Amtszeit schon passiert, in die Speichen greift und sagt, so weit wollen wir es jetzt dann doch vielleicht nicht drehen. Ne, weil das letztendlich schaden wir uns selber damit, als sowohl die wirtschaftliche Wohlfahrt der Amerikaner leidet darunter, als auch die Sicherheit der Amerikaner leidet darunter. Ne? Beispiel also Austritt aus der NATO oder Rumzündeln an den Sicherheitsabkommen hat sofort globale Folgen für alle, die mit den Amerikanern Sicherheitsabkommen haben.
Die NATO achtet ja sehr darauf, dass sie in der Ukraine nicht selbst zur Kriegspartei wird. Sie macht alles, damit sie irgendwie unterhalb dieser Schwelle eines offenen Konfliktes mit Russland bleibt. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass das Ziel, einen Sieg der Ukrainer zu erreichen, funktionieren wird, wenn man mehr und mehr und immer weiter Waffen liefert und immer komplexere Waffensysteme liefert. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass dieses Ziel der Niederlage Russlands untrennbar damit verbunden ist, dass die NATO selber zur Konfliktpartei wird?
Das weiß ich nicht. Dieser Begriff der Konfliktpartei, also jetzt sind wir so ein bisschen im Putin-Sprech drin, ne? Also Kriegspartei, erstens, wenn wir das als einen völkerrechtlichen Begriff sehen, dann ist der veraltet und das ist nicht mehr das Problem. Zweitens, was auch immer, also langläufig wird ja darunter verstanden, wir dürften das irgendwie nicht Kriegspartei werden. Doch, das dürfen wir. Man kann sogar argumentieren, wir müssten es sogar, um einen Rechtszustand wiederherzustellen, wenn wir denn glauben, dass das Völkerrecht noch irgendwie in der Zukunft eine Bedeutung haben sollte. Könnte auch das sogar eine Option sein. Auf der politisch-militärischen Ebene, ja, kann es sein, dass man Aktivitäten, die in Richtung Unterstützung der Ukraine auf dem Boden der Ukraine machen können, also das ist die, was die Briten, was die Franzosen angedeutet haben, also Unterstützungsleistung, ist auch keine Kampfhandlung, muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Und am Ende des Tages kann man sagen, ja, es kann sein, dass wir zu dem Schluss kommen, dass es besser ist, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen, als das von vornherein auszuschließen. Denn da sind wir dann auch wieder genau auf der, also jetzt hier wir beide, dann in der Ausschließeritis dessen, was die letzten, wie soll man sagen, Wochen und Monate bestimmt hat. Wir schließen Dinge aus, anstatt zu überlegen, was ist denn tatsächlich eine Möglichkeit, einen Erfolg über Putin zu erringen und damit, oder was verbessert unsere eigene Sicherheit? Mit welchen Maßnahmen können wir das tatsächlich machen? Müssen wir tatsächlich sagen, benutze ich auch mal sozusagen Putin-Sprech, ja, dann müssen wir mal vielleicht ein bisschen mit dem Säbel rasseln und sagen, mein lieber Freund, also unter folgenden Bedingungen kannst du noch es schaffen, deine Haut einigermaßen zu retten, aber sonst möglicherweise nicht mehr, weil wir werden die Ukraine mit XYZ ab dem Zeitpunkt, oder Zeitpunkt sagt man ja auch nicht, unterstützen. Aber das Problem ist tatsächlich, wir sind in einem Angstdiskurs mittlerweile drin, der Moskau natürlich beflügelt, ne? Wo man sagt, okay, ja, selbst davor haben die schon Angst, oh wow, das ist ja cool. Was kann ich noch alles verlangen, wenn ich nur einmal das A-Wort sage, also Atombombe?
Scholz spricht in dem Zusammenhang, wäre, ich frage nicht, was kann, die erste Frage ist nicht, was kann ich tun, damit die Ukraine ihre territoriale Integrität wiederherstellt, was wichtig und richtig ist, sondern die erste Frage ist, wie kann ich irgendwie den Krieg von Deutschland weghalten? Das ist die Perspektive. Und mein Eindruck ist, dass unter den Deutschen diese Perspektive durchaus populär ist.
Ja, natürlich. Also, aber, ja, was heißt populär? Also, ich glaube, es schließt sich nicht aus. Es ist ja gut, dass der Kanzler sich sozusagen darum kümmert. Die Frage ist, und da kommen wir in der Diskussion halt zurzeit überhaupt in Deutschland überhaupt nicht voran. Gleichzeitig sagt er, und das fand ich, muss man auch unterstreichen, war in positiver Hinsicht ein starkes Stück, dass es bei der Unterstützung der Ukraine auch um die Sicherheit Deutschlands geht. Und so geht es, so würde ich es bezeichnen, ist mein Eindruck von dem, was er sagt, jetzt sind wir wieder bei der Unzulänglichkeit in der Kommunikation des Kanzlers, ist es ein ziemlich schmaler Grat, den er versucht zu wandern zwischen die Ukraine so weit zu unterstützen, wie es irgendwie geht, damit die vorankommen, aber die Gefahr von Deutschland abzuwenden. Und das eine ist die Frage, sozusagen, das eine ist die, eine, ich sag mal, imaginäre, unmittelbare Gefahr. Also da könnte uns heute eine Atombombe auf den Kopf fallen. Es kann aber sein, dass, wenn das unsere Reaktion leitet, die Wahrscheinlichkeit, dass uns tatsächlich eine Atombombe in 5 Jahren auf den Kopf fällt, oder keine Atombombe, konventioneller Sprengkopf in 1000-fach auf den Kopf fällt, dass damit die Wahrscheinlichkeit einfach enorm steigt. Weil wir, also auf der einen Seite, die russische militärische Kapazität nicht weit genug reduzieren, was wir könnten, wenn wir die Ukraine entsprechend unterstützen würden. Das ist sozusagen die rein militärisch-technische Seite. Und auf der Perzeptionsseite, der Putin eben sagt, ja, das ist ja super, die haben ja vor allem Angst, was ich sage. Ich kann ja, egal wie glaubhaft das ist, ich mache einfach nur Buh und ich gebe offen zu, ich bin heute Nacht aufgewacht und habe gedacht, was macht der eigentlich, was machen wir eigentlich, wenn der Putin sagt, also ich kann ja Berlin schadlos halten, aber Ostpolen, das würde ich schon ganz gerne wieder haben, weil das war nämlich auch mal russisches Gebiet. So, was machen wir denn dann? Ja, also Schaden vom deutschen Volk abhandelten. Da kann man sich ja einige Szenarien vorstellen, wo es noch ganz einfach ist, die Ukraine unter den Bus zu werfen, dann aber auf einmal ja eine ganz andere Dimension, auch deutscher Schuld und so weiter und so fort, dann kommen und sagen muss, ja und jetzt, was machen wir denn dann?
Herr Mölling, Sie lassen uns mit schwierigen Fragen zurück. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Es tut mir leid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche. Wie immer bei stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.